Input Podcast, powered by Landau Media.
Dr. Nikolaus Berlin will mit Besser Podcasts ein Netzwerk für hochwertige Audioinhalte aufbauen. Den Anfang machte er mit zwei Lizenzproduktionen, die das im Podcast-Bereich bekannte Thema True Crime bedienen. Doch diese Formate sollen nur als Einstiegsdroge bzw. Candies dienen. Eigentlich will Nikolaus Berlin mittelfristig Podcast-Formate und seine Marke entwickeln, die Themen aus den Bereichen Nachrichten und persönliches Lernen im Fokus haben. Im Telefoninterview klärt mich Nico ausführlich über seine Strategie für die Etablierung einer Podcast-Marke, die Hintergründe seiner Produktionen und die Werbewirksamkeit von Podcasts auf. Außerdem hat er ein paar interessante Ansätze dafür, wie ich mir für eine noch unbekannte Podcast-Marke das richtige Publikum organisiere. Doch fangen wir erstmal ganz sachlich an. Was ist nun eigentlich Besser Podcasts genau?
Besser Podcasts, wir sind ein Team von, ich würde sagen, Podcast-Enthusiasten aus San Francisco und Berlin. Und wir fokussieren uns eigentlich darauf, Premium-Inhalte, das heißt hochwertig produzierte Formate im Bereich Storytelling hauptsächlich, dem deutschen Markt zugänglich zu machen.
Tatsächlich ist es ja so, ich habe mal ein bisschen recherchiert und da finde ich, die Firma sitzt in Delaware, beziehungsweise die, na vielleicht die Mutterfirma, so würde ich es zumindest erstmal verstanden haben. Wie ist denn da die Connection?
Das ist eigentlich so ein bisschen die ganze Entstehungsgeschichte, da wo wir auch herkommen und so weiter. Die Firma habe ich letztes Jahr mit einem Freund Adam Altman, gegründet. Der lebt seit über 10 Jahren in San Francisco. Und der hat sich eigentlich, aus der Ecke kommen wir, der hat sich eigentlich angefangen, so Ende 2017 würde ich sagen, aufgrund der politischen Veränderungen in den USA und in Europa, sich zunehmend mit dem Thema Online-News beschäftigt und vor allem mit den werbebasierten Geschäftsmodellen hinter Online-News. Weil wenn man sich das Thema so ein bisschen anschaut, dann merkt man relativ schnell, es gibt einen relativ deutlichen Interessenskonflikt zwischen dem Werbetreibenden und den Publishern im Online-Bereich und den Konsumenten. Publisher möchten möglichst viele Klicks generieren. Das kriege ich hin durch überspitzte Überschriften und relativ flachen Content. Denn dann kriege ich die Leute immer wieder dazu, auf einen neuen Artikel zu klicken. Und die Leser dahinter, die möchten ja eigentlich hochwertige Inhalte. So. Und dieser Interessenskonflikt ist mitunter ein großer Grund, warum die Leute, glaube ich, nicht mehr wirklich lange Inhalte zu sich nehmen online. Es ist auch nicht sehr viel Angebot da, was man gerne lange lesen würde. Und es gibt verdammt viel Ablenkung von Facebook, Instagram bis alles drum und dran. Die schlauesten Köpfe unserer Zeit versuchen, unsere Aufmerksamkeit immer auf ihre Seiten zu lenken. So, und nachdem wir uns damit eben lange auseinandergesetzt haben, sind wir auf dieses Thema Podcast immer mehr aufmerksam geworden. Denn das ist das oder eines der wenigen Medien, wo die Leute plötzlich wieder Inhalte eigentlich in der Länge konsumieren. Das heißt, die Leute hören plötzlich wieder 45 Minuten lang und länger Inhalte am Stück. Und wenn man sich das jetzt so ein bisschen, wenn man das vergleicht mit Online-News, dann ist das ist ein Riesenunterschied. Also zum Beispiel verwende ich öfter, ist das Thema Brexit. Hier reden alle groß über das Thema Brexit und so weiter und so fort. Es wird wild diskutiert bei Abendessen unter Freunden und so weiter. Und wenn man sich dann fragt, wer wirklich was dazu gelesen hat, also wer hat mal wirklich einen langen Artikel gelesen oder mehrere, dann kann ich wahrscheinlich die Freunde von mir an einer Hand abzählen, die über 5000 Wörter zu diesem Thema gelesen haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die meisten, also ich kenne nicht wirklich viele, die sich damit in der Tiefe befasst haben.
Ja, ich habe für mich tatsächlich festgestellt, die besten Artikel zu dem Thema lese ich inzwischen eher in den Wochenendausgaben von Printtiteln.
Genau das. Es ist ein Luxus geworden, dass man sich am Wochenende mal hinsetzt, isoliert, sich wieder im Print kauft und dann liest man 1 bis 2 Artikel aus einer Zeitung wie die Zeit oder irgendwas, die einfach längere Artikel haben.
Genau
das. Und unter der Woche ist es meistens so, dass man Überschriften liest, kürzt die Bullet Points unten drunter und dann wird wild diskutiert, basierend auf Überschriften. Opinary, die Firma, hat das neulich ganz gut in einer Überschrift zusammengefasst. Sie sagen, wir sind overnewsed und underinformed. Und ich finde das, obwohl es die beiden Wörter nicht gibt, treffen sie es relativ gut. Und das war so ein bisschen ursprünglich die Motivation. Wenn wir uns überlegen, ein Podcast 45 Minuten lang, das sind zwischen 10.000 und 15.000 Wörter, die die Leute plötzlich an Inhalten aufnehmen. Und ich kenne aber deutlich mehr Leute, die zum Thema Brexit sich 1, 2, 3 Podcast-Episoden angehört haben. Das heißt, das ist plötzlich ein Weg wieder, wie sich die Leute mit tiefgründigen Inhalten befassen, sich mit Materie auseinandersetzen. Und das hat uns ursprünglich begeistert, an diesem Thema zu arbeiten, dort unsere Energie und Zeit reinzustecken. Und dann haben wir eben im Vergleich zu Amerika gesehen, dass Europa ja noch viel weiter zurück ist wie in Amerika, wo das schon fast ein Massenmedium ist. Und somit haben wir uns eigentlich entschieden, lass uns nicht in Amerika anfangen, sondern lass uns auf Deutschland und Europa konzentrieren. Denn hier haben wir noch eine Chance, dieses Medium irgendwie mitzugestalten. Und da ist eben der erste Schritt jetzt gerade zu sagen, wir möchten eben Premium-Inhalte aus Amerika, aus dem englischsprachigen Raum, die dort erfolgreich sind, gut ankommen, nach Deutschland bringen.
Das heißt, ihr arbeitet eigentlich so ein bisschen, wie ich es früher vom Fernsehen kenne. Man scannt international so ein bisschen die Inhalte und guckt, wo man eine sinnvolle, entweder eine Vollübersetzung oder eine Adaption machen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, richtig. Kommt auch so ein bisschen von dieser Idee, wir kennen es aus dem Fernsehen, aus dem Bereich Film, Bücher etc. Geschichten, die international funktionieren, die funktionieren auch auf Deutsch zum größten Teil, sofern man es eben gut übersetzt. Weil es kommt ja auf die Geschichte dahinter an. Und deswegen ist genau das die Vorgehensweise.
Ich bin ja auf euch gestoßen dadurch, dass ich lustigerweise bei Instagram dem ehemaligen GZSZ-Schauspieler Tim Sander folge, den ich halt von meiner Arbeit früher kenne. Und dadurch festgestellt habe, dass der bei euch genau so eine Staffel offenbar ja eingesprochen hat.
Absolut richtig. Im neuen Podcast Ungelöst ist er der Hauptsprecher.
Und was können die Leute dahinter erwarten? Ist das das, was man, ich glaube, True Crime inzwischen nennt im Podcast-Segment?
Genau. Ungelöst, es handelt sich um eigentlich lauter, wie der Name schon sagt, lauter ungelöste Kriminalfälle und Verbrechen aus verschiedensten Ländern. Aus der erste Mini-Staffel geht um einen Fall in Spanien, dann gibt es einen Fall auf Long Island, der läuft jetzt gerade, auch sehr spannend. Und danach kommt einer aus Belgien und das zielt genau auf dieses Genre True Crime ab, was aktuell sehr beliebt ist.
Und du sagtest zwar am Anfang, ihr denkt da eher aus oder habt das bei der Gründung eher aus der News-Ecke betrachtet und du hast ja auch den Brexit jetzt genommen. Nun sind aber die Stories, die ihr erstmal bringt, jetzt in einem ja quasi anderen Segment unterwegs. Kannst du mal vielleicht so ein bisschen erklären, wie ihr das jetzt in den nächsten 2 Jahren so angehen wollt?
Absolut. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wenn wir uns den Markt anschauen, dann überlegen wir uns so ein bisschen, okay, wo steht Deutschland eigentlich gerade? Wie kommen wir dahin, wo wir eigentlich hin wollen? Das heißt, mehr in diesen informativen Bereich zu kommen. Und was wir eben gesehen haben, auch wenn wir uns die Entwicklung von Podcast-Märkten in anderen Ländern angeschaut haben, ist, dass das Ganze einfach mal beginnt mit Formaten. Man kann das eigentlich aufteilen so ein bisschen in den Bereich Candy, das ist alles, was unter das Thema Entertainment fällt, und Vitamins. Und Vitamins ist alles, was in die Richtung Personal Development, Informationen, man lernt quasi was. Man hat einen echten Mehrwert mitgenommen mit fällt. Und was wir merken, ist, dass eben, dass die Leute anfangen, über diese Candy-Bereiche zu hören. Also das alles, was Spaß macht, dadurch beginnen sie mal. Das ist ein sehr leichter Weg ins Medium hinein. Und Vitamins ist am Ende das, warum die Leute eigentlich bleiben. Daraus bilden sie Habits, das sind die Formate, die sie plötzlich täglich, wöchentlich, langfristig hören. True Crime ist unser absoluter Anfang. Wir sehen True Crime so ein bisschen als Einstiegsdroge. Das sind Fälle, die begeistern, das sind Fälle, wo die Emotionen hochlaufen. Dadurch, dass es auch noch wahre Fälle sind, reden die Leute am Abendessenstisch mit ihren Freunden darüber und erzählen denen von diesem abgefahrenen Podcast und dieser Story, die sie gerade gehört haben, weil das nimmt sie auch wirklich mit. Und das ist ein Phänomen, das wir fast nur in diesem Genre True Crime sehen. Und das, glauben wir, trägt auch sehr stark dazu bei, dass einfach dieses Thema Podcast über Word of Mouth mit anderen Leuten kommuniziert wird. Und deswegen ist das jetzt am Anfang der Fokus. Und möchten aber langfristig mehr in diese Bereiche des Vitamins gehen, wo andere Genres und Themen quasi, die einen größeren Mehrwert schaffen.
Was du jetzt für mich ja auch gerade beschrieben hast, das finde ich ganz spannend. Es ist ja die Etablierung einer Marke, die da Stück für Stück vorangetrieben wird und eigentlich ja im deutschsprachigen Raum, nachdem wie ich Podcasts höre, eigentlich nur im Bereich öffentlich-rechtlich funktioniert, die jetzt einfach Jahre Vorsprung haben. Aber soweit ich das richtig gesehen habe, ist ja gerade die Tim Sander-Geschichte auch schon bis in die Charts relativ weit vorgedrungen. Also ich würde sagen, ihr habt schon belegt.
Absolut, das ist das Tolle an diesem Modell, eigentlich beide Shows. Wir haben Ungelöst gebracht, wir haben einen anderen Podcast gebracht, der heißt Schmutzige Geschäfte. Da geht es um so ja Betrugsfälle und auch lauter spannende Kriminalfälle aus dem Bereich White Collar Crime. Beide waren eine Zeit lang Nummer 1 und Nummer 2 in den Deutschlandcharts. Wir schaffen es damit eigentlich relativ zielgerichtet, die Shows zu einem Erfolg zu launchen. Und das ist auch, ich würde sagen, so ein bisschen unser systematischer Angang oder Herangehensweise an dieses ganze Thema. Also wir versuchen nicht irgendwie aus dem Bauch heraus zu sagen, was gefällt uns und das produzieren wir jetzt mal. Wir versuchen da relativ systematisch dran zu gehen, weil wir auch eine junge Firma sind und es uns eigentlich gar nicht leisten können, einen Flop zu produzieren.
Mhm. Und kannst du mal ein bisschen erklären, wie da jetzt ja das Geschäftsmodell aussieht?
Aktuell ist das Geschäftsmodell in Deutschland, würde ich sagen, generell im Bereich Podcast werbebasiert. Das heißt, man findet Sponsoren etc., die das Ganze unterstützen. Dankenderweise, muss ich sagen, ist das Thema Podcast oder dieser Kanal Podcast auch aktuell mit Abstand der am höchsten konvertierende und das stärkste Marketingmedium. Also wenn man das aus einer Branding-Perspektive betrachtet, hat das, glaube ich, sowas wie, laut einer letzten Studie von Edison Research, sowas wie 4,4-mal den Brandlift wie im Vergleich zu traditionellen digitalen Medien wie Banner etc. Mhm. Ich muss mich korrigieren, die Studie kommt von Midroll, das ist eine amerikanische Firma, nicht Edison Research. Mhm. Also von einer Branding-Perspektive performt das irre stark, aus einer Conversion-Ebene auch wirklich, wirklich stark. Weil, und das ist das Spannende, durch die Sprache wird ein irres Vertrauen aufgebaut zu diesem Podcast. Das heißt, wenn jemand ein Produkt empfiehlt, dann speichert das der Kopf eigentlich ab wie eine Empfehlung von einem guten Freund. Und das kommt auch öfter vor, dass wir irgendwie Leute treffen, die sagen, hey, hier irgendwie ein Freund hat mir das und das empfohlen. Und dann kommen sie drauf, ach, das war gar kein Freund, das war irgendwie Tim Sander im letzten Podcast. Und das ist zum Glück einfach ein ich muss sagen, deswegen sage ich zum Glück, weil dadurch ist ein großes Interesse auch dieser Werbeindustrie gerade dabei, dieses Medium zu unterstützen. Langfristig glaube ich, dass sich diese Geschäftsmodelle generell auch weiterentwickeln müssen und dass man irgendwo hinkommt in eine Richtung, wo man sagt, dass die Nutzer auch bereit sind, für Inhalte zu zahlen. Denn ich glaube, wenn das gegeben ist, dann kann man sich auch als Produzent wirklich zu 1000% auf den Hörer konzentrieren und sagen, wir produzieren nur Inhalte, die zu 1000%ig für den Hörer gemacht sind und wo nicht noch ein zweites Interesse für einen Werbekunden mitschwimmt. Und deswegen, und da sitzen gerade, das ist die Riesendebatte und das ist alles, was gerade passiert in dieser ganzen Tech-Welt rund ums Thema Podcast herum, ist so ein bisschen die Frage, wie kann man Podcasts noch monetarisieren, welche Infrastrukturen braucht man dafür. Da ist es auch interessant, als Zusatz vielleicht nach China zu schauen. China ist als Ökosystem ganz anders aufgewachsen und die haben von Anfang an eben ihre Podcast-Plattformen so aufgebaut, dass die Leute eben für einzelne Shows zahlen können, für einzelne Genres, die können an einzelne Creators spenden etc. Die können gesamte Subscription-Modelle machen, also Abo-Modelle. Und die machen teilweise ein paar hundert Millionen Umsatz im Jahr, eine Firma Himalaya zum Beispiel. Die haben das zum Beispiel geschafft, dieses ganze Ökosystem so aufwachsen zu lassen mit der richtigen Infrastruktur, dass Werbung ein wichtiger Teil ist, aber nicht der einzige. Mhm. Und deswegen ist das noch die große Frage, wie entwickelt sich das in Europa, in Deutschland, wie entwickelt sich das in Amerika? Aber wir sehen große Chancen, dass es eben auch noch zusätzliche Geschäftsmodelle kommen und entwickeln, die uns erlauben, das Ganze eben nachhaltiger zu machen.
Da drücke ich dir die Daumen, weil ich bin einer von denen, der gerne für Online-Journalismus zahlen würde. Allerdings kann ich jetzt nicht für 20, 30 deutsche Titel gleich ein Abo abschließen. Wenn man aber die Variante bekäme, einzelne Subscriptions und auf der anderen Seite aber auch einzelne Beiträge bezahlen zu können, dann hätte ich, glaube ich, auch mehr meinen Spaß daran. Insofern drücke ich euch ganz persönlich schon mal die Daumen. Ansonsten wäre jetzt für mich noch mal so ein bisschen die Frage, kannst du mal vielleicht anhand des Beispiels mit Tim Sander erklären, wie sozusagen so eine Produktion vonstatten geht. Also ich sag mal, von der, sage ich mal, ja, Originalfindung bis Deutschland-Ausspielung.
Ich würde sagen, wir kommen auch viel aus eben nicht nur den kreativen Bereichen. Das heißt, wir haben meistens eine relativ systematische Vorgehensweise. Und das Ganze beginnt erstmal mit der Suche nach, welche Formate sind eigentlich in unserem Genre erfolgreich. Die schauen wir uns alle an, die hören wir durch, da fangen wir an reinzuhören und zu schauen, was spricht uns auch persönlich an. Das Ganze muss ja auch irgendwie Spaß machen und muss auch dahinter stehen. Und dann fangen wir eben an, die Ersteller aus den USA zu kontaktieren, mit denen eben Verträge zu machen, dass wir deren Formate hier nach Deutschland und Europa bringen können. Und wenn das Ganze quasi mit denen geklärt ist, dann beginnt ein sogenannter Übersetzungs- und ich würde sagen Adaptionsprozess. Das heißt, oft brauchen die Formate noch ein bisschen mehr Kontext und so weiter und so fort für ein deutsches Publikum. Und dann wird das Ganze eben übersetzt und angepasst. Dann überlegen wir uns, wer könnte das Ganze eigentlich sprechen? Wer passt dazu? Welchen Charakter wollen wir rüberbringen? Wie soll die Show wirken auf das Ganze? Und dementsprechend suchen wir uns dann die Sprecher eigentlich raus für diesen Podcast. Dann geht das Ganze, dann bauen wir so ein bisschen immer ein Team an Experten, würde ich sagen, um jede Show herum. Dann gibt es eine Produktionsfirma, die wir uns raussuchen, die uns bei der Produktion hilft. Dann suchen wir Leute teilweise, die mit der Musik unterstützen und so weiter und so fort. Und dann wird das Ganze relativ schnell erstmal der erste Teil eigentlich produziert. Sobald der erste Teil da ist und... Also stimmt, davor kommt noch irgendwann die Sponsorensuche natürlich, weil ohne die wären wir verloren. Das heißt, wir suchen uns parallel dazu noch die Sponsoren, die das Ganze eben unterstützen, die gut dazu passen, die gut zum Publikum vor allem passen, die sich das Ganze anhören. Immer mit der Idee, dass das Publikum auch einen Mehrwert haben soll von der Sache. Nachdem wir diese ganzen Komponenten haben und die ersten 5 Episoden mal produziert sind, dann fangen wir an, das Ganze eben zu launchen. Und da fokussieren wir uns relativ stark auf diesen ersten Launch, um so eine Art Hype aufzubauen am Anfang. Da haben wir gemerkt, das ist unsere beste Chance, in die Charts zu kommen, gesehen zu werden und an neue Leute ranzukommen. Und da denken wir immer so ein bisschen auch in 2 Kategorien. A, wie kommen wir an Leute ran, die bereits Podcasts hören? Und das geht meistens durch Zusammenarbeit mit anderen Podcasts. Das geht durch Zusammenarbeit mit den großen Plattformen, wo die Leute, die Podcasts hören, irgendwie nach neuen Shows suchen etc. Also da muss man dort irgendwo gesehen werden. Und die 2. Kategorie ist dann eigentlich so ein bisschen, wie kommen wir an die Leute ran, die noch gar nicht Podcasts hören, die sich da gar nicht auskennen. Und da geht es eher für uns darum, mit Leuten eben zu arbeiten, die auch eben mitsprechen, dass wir an Tim Sander etc., die ihr eigenes Publikum haben, die eine bestehende Fanbase haben und eben ihre Leute mitziehen in dieses neue Medium. Und wenn das dann alles steht quasi, wird das Ganze gelauncht, hoffentlich gehypt und dann versuchen wir relativ eng mit unseren Hörern zu arbeiten, um die nächsten Aufnahmen wieder anzupassen und zu optimieren. Das heißt, wir fragen konstant nach Feedback, wir rufen, diese Woche haben wir glaube ich wieder 40 Telefonate im Terminkalender stehen mit unseren Hörern, die wir bis ins Detail befragen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, was wir besser machen können etc., um dann schon die nächsten 5 Episoden wieder anzupassen und zu optimieren. Und somit ist es quasi ein ständiger Optimierungsprozess, der eigentlich...
Der klassische Startup-Ansatz.
Genau, so ein bisschen.
Ja, nee, ganz, das klingt ganz spannend, weil man das aus der Ecke jetzt nicht dringend erwartet hätte. Dann kommen wir auch schon zu meiner Schlussfrage, die ich gerne... den Leuten stelle, weil es immer ganz interessant ist, wie sind die Leute eigentlich zu dem Part-Job oder zu der Firma, die du ja mitgegründet hast, gekommen? Also was war dein Weg, dein beruflicher Werdegang, um heute sozusagen ja zu sagen, okay, ich will in Europa das Thema Podcasting stark machen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich glaube, ein sehr unkonventioneller Weg. Ich habe eigentlich immer Wirtschaft studiert und mich auf das Thema, also ich da irgendwie immer so ein, ja, Wirtschaft, Unternehmertum, diese ganzen Faktoren. Ich habe promoviert im Bereich Behavioral Economics. Das heißt, da habe ich mich sehr stark konzentriert irgendwie auf so, was sind die menschlichen Triebe, habe die vor allem untersucht, die Animal Spirits. Das sind so die nicht ökonomischen Treiber und Triebe von Menschen. Und bin durch die Ecke immer wieder in diese Start-up-Welt, dieses Unternehmertum rangekommen. Nachdem ich das irgendwie abgeschlossen hatte, so 14, hat es mich nach Berlin relativ spontan verschlagen und habe da mitgeholfen, über so 4 Jahre hinweg die Firma Homify mit aufzubauen. Das ist so ein Online-Portal für Leute, die ihre Häuser bauen, umbauen etc., um die richtigen Dienstleister eigentlich zu finden. Sprich Architekten, Interior Designer, alles drum und dran. Und dort bin ich ursprünglich hin, um mit der Idee, mit dem Gedanken so ein bisschen zu lernen, wie funktioniert eigentlich Startup und ich möchte hier mitarbeiten, mitwirken. Und da hatte ich auch die Chance, wirklich alles zu machen. Das war für mich eine Riesenchance. Früh rein, habe von Vertrieb bis Marketing bis SEO bis, ich weiß nicht, Business Development etc. viel gemacht. Was da wieder spannend war, dort haben wir extrem viel Content auch erstellt. Also eine Zeit lang, ich weiß nicht, fast 5000 Artikel geschrieben im Monat. Und zwar international. Das heißt, das wurde in 35 Länder immer distribuiert. Und da kam so ein bisschen das erste Mal, habe ich damit erlebt, halt, man kann erfolgreichen Content auch gut übersetzen. Weil da habe ich so ein bisschen gesehen, dass wenn ein Artikel in Japan zum Beispiel viral geht und extrem erfolgreich ist, dann lässt sich das Gleiche replizieren in Deutschland, in Mexiko, in sämtlichen anderen Ländern auch. Nicht in allen, aber in fast allen. Und habe da so ein bisschen das Ganze mitgenommen und dann bin ich... Dann war es irgendwann, würde ich sagen, an der Zeit, dass ich meinen eigenen Weg beschreite. Und in dieser Phase habe ich eben mehr und mehr mit Adam gesprochen. Und somit sind wir eben auf dieses ganze Thema News gekommen und von News zu Podcasts und dass das eigentlich ein extrem spannender Markt und ich würde sagen auch gesellschaftlich relevanter Markt ist, wo wir noch einen Beitrag leisten können. Und so kam es über, ich würde sagen, sehr viele Umwege zum Thema Podcast.
Cool. Das war's schon. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne und vielen Dank.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.